Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich grüße alle sehr herzlich, die heute Morgen hier hergekommen sind. Ganz besonders allen Gästen, die unter uns sind, ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern möchten. Kennen Sie den Idealfall für den Verkündiger des Wortes Gottes? Jeder schlägt seine Bibel auf und liest den Text mit. Aber dass das so überraschend ist, habe ich für jeden den Predigttext kopiert. Ich bitte also, dass jeder den Text nimmt und ihn einfach zügig weiterreicht und wir lesen dann gemeinsam. Danach erschien Jesus selbst abermals den Jüngern am See von Tiberias, sprich vom See Genezareth. Er erschien ihnen so. Beisammen waren Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannte, und Nathanael von Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Sagt Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sagen sie zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot, in jener Nacht aber fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten freilich nicht, dass es Jesus war. Sagt Jesus also zu ihnen, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Antworten sie ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Nun warfen sie aus und waren nicht stark genug, es zu schleppen wegen der Menge der Fische. Sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, der Herr ist es. Als nun Simon Petrus hörte, es sei der Herr, gürtete er sich den Überwurf, er war ja nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, nur etwa 200 Ellen, und sie schleiften das Netz mit den Fischen. Wie sie nun an Land gestiegen, erblickten sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Sagt Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und schleppte das Netz an Land, voll mit großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Sagt Jesus zu ihnen, kommt, nehmt das Mahl. Keiner der Jünger wagte, ihn auszuforschen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr ist. Jesus geht und nimmt das Brot, gibt es ihnen und den Fisch desgleichen. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferweckt war. Eine eigenartige Planlosigkeit liegt über dieser nachösterlichen Begebenheit. Die Jünger wissen nicht so recht, etwas mit sich anzufangen. Der Herr ist nicht mehr bei ihnen. Wie soll's nun überhaupt weitergehen? So fragen sie sich. Niemand weiß es. Sie stehen da herum, sieben sind es an der Anzahl, und man sieht förmlich in dieser Anfangssituation ihr ratloses Achselzucken und ihre fragenden Gesichter. Da fasst Petrus den befreienden Entschluss, ich gehe jetzt fischen. Und fast wie erleichtert stimmen die anderen Jünger mit ein, ich gehe auch mit. Johannes schildert uns hier also eine Situation der Ratlosigkeit unter den Jüngern, weil der Herr nicht mehr bei ihnen ist. Kommt uns das bekannt vor? Geht es uns nicht auch so? Ich spreche nicht von der Welt, in der wir leben, sondern ich spreche von uns als Gemeinde. Vorsicht, damit mich keiner falsch versteht. Ich sage nichts, dass nichts los wäre in unserer Gemeinde. Was haben wir nicht alles an Aktivitäten und an Aktionen? Was wird da nicht alles in den einzelnen Gruppen geboten und geleistet? Wie viel ehrliches Bemühen steht hinter alledem? Gut. gute Dinge sind es, wichtige Dinge, die in unserer Gemeinde da sind. Trotzdem frage ich, beschleicht nicht den einen oder anderen manchmal der Verdacht, es könnte nur Betrieb sein? Sind wir vielleicht doch manchmal unzufrieden bei dem, was wir leisten und oftmals auch ein Stück hilflos? Kommt auch nicht bei uns manchmal der Verdacht auf, der Herr ist nicht dabei? Wir überlegen ja, wir wissen recht viel und wir sagen, ja, was soll's? Es fehlt uns vielleicht noch dieses oder jenes, so zum Ausdruck gekommen am Donnerstag in dem Mitarbeiterforum. Aber hin und wieder ist es doch so, dass auch wir manchmal ins Zweifeln kommen, ob der Herr dabei ist. Es läuft alles so schön, aber sind wir nicht manchmal so wie die Fischer, die nachts rausgefahren sind und nichts gefangen haben? Dass wir uns abgeraggert haben, dass wir uns eingesetzt haben und nachher dann fragen, was hat's gebracht? Wenn wir unseren Predigtext genauer anschauen, dann fällt uns Folgendes auf. Der Tiefpunkt der Ratlosigkeit der Jünger ist gleichzeitig auch der Punkt, wo ihnen der Herr ganz nahe ist. Der Herr, so heißt es hier im Text, steht am Ufer und die Jünger merken es nicht. Der, der ihnen am meisten fehlt, ist ihnen ganz besonders nahe. Doch sie haben es nicht gewusst. Und so frage ich, ob nicht der Herr oftmals auch in unserer Niedergeschlagenheit und Ratlosigkeit uns näher ist als beim Wandeln auf sonnigen Höhen christlicher Betriebsamkeit? Das ist schon ein ganz merkwürdiger Text hier, Johannes 21. Aber das Ganze wird ja noch merkwürdiger. Es heißt nämlich hier am Anfang, der Herr steht am Ufer und die Jünger erkennen ihn überhaupt nicht. Wir hätten doch das ganz anders erwartet. Wenn der Herr da ist, dann sagen wir, die Situationen sind doch eindeutig. Der Auferstandene triumphiert. Man möchte geradezu wie mit einem Paukenschlag ausrufen, der Herr ist da, plötzlich ist alles so eindeutig und alles so hell. Nein, da steht ein Fremder am Ufer, so heißt es, ein Bittender, ein fragender Mensch. Und wie ist das bei uns? Wenn wir an unseren Herrn denken, erwarten wir nicht automatisch, dass er immer mehr hat als wir und dass er uns etwas geben sollte? Ich kritisiere keine Gebete, aber da ist es oftmals am auffälligsten. Ach Herr, schenk uns doch dieses und das. Ach Herr, mach doch das, das und das. Sind unsere Gebete nicht gar zu oft Egoismen auf einer frommen Wellenlänge? Ich frage uns weiter, wie oft beten wir eigentlich, Herr, schick mir doch einen Menschen, der noch weniger hat als ich, dem ich einfach nur ein Mensch sein kann, der mich fordert, der mich vielleicht hinterfragt, der mir geradezu unbequem ist. Wer betet schon so? Ob nicht gerade der Herr in dem Bittenden zu uns kommt, wir es aber immer anders erwarten, weil uns das ja viel zu unbequem ist und auch in keinster Weise irgendwie erhebend und beglückend? Den Jüngern wird hier vom Text her auf die Frage Jesu, ob sie etwas zu essen haben, ihr eigener Mangel bewusst. Sie selbst haben nichts. Sie haben nichts außer der Bereitschaft, sich auf diesen Fremden einzulassen. Und genau das ist die entscheidende Größe von unserem Text hier. Die Bereitschaft, sich auf diesen Fremden einzulassen. Und was steht da im Text? Es werden ihnen die Augen geöffnet, sie bekommen einen neuen Durchblick und eine neue Sichtweise. Sprich, der Jünger, den Jesus lieb hatte, ruft plötzlich aus, der Herr ist es. Sind das nicht unsere Sehnsüchte in der Gemeinde, dass wir uns wünschen, einen neuen Durchblick und eine neue Sichtweise angesichts manchmal so Ratlosigkeit und vieler Fragen zu bekommen? Kann nicht unsere Betriebsamkeit sein, die uns daran hindert, einfach noch mal zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und neu zu fragen und neu durchzublicken? Vom Text her hier wird der neue Durchblick den Jüngern geschenkt als Folge von eigenem Mangel und Hilflosigkeit einerseits und dadurch, dass sie sich auf diesen Fremden einlassen, den Bittenden, den Bedürftigen. Es ist schon merkwürdig, wir als Gemeinde eines freikirchlichen Types, wir erschöpfen uns weitgehend in dem Bewältigen unserer eigenen Angelegenheiten. Manchmal schaffen wir das gar nicht, dass wir uns um alle Gemeindegeschwister kümmern können. Manchmal bleiben überhaupt keine Kräfte mehr übrig, um den Menschen außerhalb zu sehen, es sei denn, dass wir dann freudig spenden. Aber wenn wir das Leben Jesu anschauen, er hat ja nicht nur das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Er hat ganz konkret sich um Menschen gekümmert, hat ihnen Brot gegeben, hat sie geheilt. Er war konkret ihnen Hilfe zum Leben. Und daraus sind die Aktionen der ersten Baptistengemeinden entstanden. Sie haben sich um soziale Belange gekümmert. Sie waren gegen Sklavenhaltung, sie waren gegen Ausbeutung von Kindern im Bergbau oder in der aufkommenden Industrie. Das waren die Anfänge der Sonntagsschule von damals. Und sie haben erkannt und gesagt, das Evangelium darf sich nicht nur erschöpfen darin, dass wir das Wort Gottes lehren und dass wir eine schöne Innerlichkeit haben, sondern es gilt konkret, Menschen zu helfen und dadurch Reich Gottes Wirklichkeit deutlich zu machen. Und so wird es gut sein, meine ich, dass wir als Einzelne, vielleicht an diesem Tage oder im Laufe der Woche, und auch als Gemeinde, einfach mal zur Ruhe kommen und vorwurfsfrei uns fragen, ob wir noch auf dem richtigen Kurs der Nachfolge sind. Zurück zum Text. Der neue Durchblick, sagte ich, der den Jüngern geschenkt wird, ist auf der einen Seite eine Folge davon, dass sie Mangel haben, dass sie hilflos und ratlos sind, und auf der anderen Seite, dass sie sich auf diesen Fremden einlassen, der ihnen zunächst einmal als der Fragende und als der Bittende entgegentritt. Und genau deshalb, weil sie das tun, geschieht es dann, dass sie etwas empfangen, dass sie etwas heimbringen, dass sie einen ganz großen Fischfang machen. Und sofort wird ihnen klar, das ist offensichtlich nichts, was wir geleistet haben, sondern das ist Geschenk von einem anderen her. Die Jünger bringen etwas heim, was wir auch heute in der Gemeindearbeit oder in der persönlichen Nachfolge nicht von uns aus leisten können. Und das ist das Entscheidende. Und im selben Augenblick ist es so, dass plötzlich gesagt wird, es ist der Herr. Aber die Merkwürdigkeiten gehen ja noch weiter von unserem Text her. Es ist ja noch nicht zu Ende. Als die Jünger an Land gehen, so heißt es, hat Jesus bereits die Mahlzeit in der Pfanne und er gibt ihnen zu essen. Es ist also so, dass derjenige, der am Anfang der Bittende war, nun plötzlich gleichzeitig der Gebende ist. Und so frage ich uns erneut, wie ist das? Wie geht das uns? Könnte es sein, dass wenn Menschen von uns gar zu oft etwas fordern und bitten, dass wir verärgert sind? Dass sie immer nur erwarten, dass wir etwas geben sollen? Nicht nur, dass es für Brot für die Welt ist oder für die Außenmission oder für Hilfsprojekte. Nein, wenn uns in der Fußgängerzone jemand anspricht und sagt, hast du mal einen Euro? Oder der Drücker an der Wohnungstür, der zunächst sagt, Sie haben doch nichts gegen Strafgefangene, die entlassen worden sind, oder gegen Schwarze, und im zweiten Satz dann schon sagt, hier habe ich ein Zeitschriftenabo, bitte da die Unterschrift leisten. Oder der einsame Mensch in unserem Wohnblock oder der Alkoholiker von nebenan, der immer und immer nur Hilfe haben will. Doch ich drehe das Ganze um und frage einfach mal, wann haben wir eigentlich das letzte Mal erlebt, dass durch den bittenden Menschen gleichzeitig uns auch etwas geschenkt worden ist? Kennen wir das? Diesen dankbaren Blick eines Menschen, dem wir eine Kleinigkeit geschenkt haben? Und diese Dankbarkeit war viel, viel mehr als das, was wir an Hilfe geleistet haben. Mir ging es schon oft so, dass ich nach Krankenbesuchen gedankt habe dafür, dass ich neuen Mut und neue Stärkung erfahren habe, gerade durch diese kranke Person, und am Anfang mich immer wieder gefragt habe, was kannst du ihr, was kannst du ihm eigentlich sagen, was könnte überhaupt eine Hilfe sein? Albert Schweitzer hat es einmal folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Was uns im Leben festhält, ist nicht das, was wir vom Leben erhoffen und erwünschen, sondern die nahen und fernen Menschen, die uns nötig haben. Oder anders ausgedrückt, die nahen und fernen Menschen, die von uns etwas empfangen wollen, die machen unser Leben reich. Zum Text zurück, der am Ufer steht, und der, der Bittende ist, der hat das Entscheidende zu geben für seine Jünger. Sprich, der Herr macht es doch, dass aus dem Mangel der Jünger die große Fülle Gottes wird. Nun könnte jemand, der bis dahin aufmerksam zugehört hat, sich fragen, ja, was hat es überhaupt für einen Zweck, dass ich dann noch etwas dazu tue? Der Herr hat doch das Entscheidende zu liefern und er tut es auch. Die Sache Gottes, das Unternehmen seines Reiches, das hängt doch nicht von unserem Tun ab. Und doch ertappen wir uns immer wieder dabei, dass wir sagen, wir bauen Reich Gottes. Und Gott sagt, Pustekuchen, überhaupt nicht. Ich baue mein Reich alleine und werde es auch vollenden. Ich nehme euch mit hinein in mein Reich. Ich beauftrage euch, mein Reich deutlich und sichtbar und erfahrbar für Menschen in dieser Welt zu machen. Aber das Eigentliche, das kommt von mir. Aber genau, obwohl das so ist, obwohl das Entscheidende von Gott kommt, dürfen und sollen wir das Unsere dazu tun. Gott wartet bereits darauf. Und da ist noch eine letzte Szene, und damit komme ich zum Schluss, eine eigenartige Atmosphäre. Es wird kaum etwas gesprochen. In allen Jüngern ist die Frage, und doch besteht stillschweigendes Einvernehmen, es ist der Herr. Merkwürdig. Sie alle wissen es, trotzdem bleibt die Frage im Raum. Haben wir nicht Ähnliches auch schon mal erlebt? Dass da plötzlich eine Person vor uns tritt und uns etwas bittet und schon beginnen die Gedanken zu kreisen, ist das alles mit rechten Dingen oder lügt er mir was vor? Woher kommt er eigentlich? Wie komme ich nur am schnellsten wieder raus aus dieser Situation? Und bei allem Fragen und Überlegen gleichzeitig im Hinterkopf doch der Gedanke da ist, es ist der Herr, der hier meine Hilfe erwartet. Es mag vielleicht bei dem einen oder anderen eine Frage da sein. Ist es denn überhaupt legitim? Ist es zulässig, den Bittenden von unserem Text her so sehr mit dem Herrn selbst in eins zu setzen, wie ich das nun hier durch die Predigt hindurch getan habe? Genauso haben die Jünger damals gefragt, Herr, wenn du gekommen wärest, so fragten sie, dann wäre das etwas anderes gewesen. Aber wir haben dich doch nicht hungrig gesehen. Wir haben dich doch nicht durstig gesehen. Du warst doch nicht fremd. Du warst doch nicht krank und du warst doch nicht gefangen oder in Not. Das warst du doch nicht. Das darf man doch so nicht in einsetzen, Herr. Und Jesus antwortet ihnen doch, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also zulässig ist das schon, das Ganze so zu sehen und zu betrachten. Aber die viel entscheidende Frage ist das auch bequem in unserem Lebensmuster und in unserem Alltag? Mir persönlich, der ich so mehr kopfgesteuert bin, mir persönlich ist es oftmals nicht geschenkt worden, in dem Bittenden den Herrn gleich zu sehen. Ganz besonders, wenn am Freitagnachmittag dann die dementsprechenden Alkoholiker immer wieder vor meiner Tür standen und mich um Geld anbettelten für die nächste Buddel Bier. Das Fragen und Abwägen stand oftmals mehr bei mir im Vordergrund als diese Erkenntnis, es ist der Herr. Aber egal, welche unterschiedliche Situation wir in der kommenden Woche dann erleben und erfahren mit einem bittenden Menschen, das eine, denke ich, sollten wir uns als Gemeinde und als persönliche Christusnachfolger klarmachen. Wenn wir unseren Herrn nicht in solchen Begegnungen sehen, dann werden wir ihn auch vergeblich im Gottesdienst suchen können. Das mag vielleicht hart klingen, aber das eine gehört mit dem anderen ganz automatisch zu der frohen Botschaft von dem auferstandenen Herrn zusammen. Zum Schluss, ich möchte nicht missverstanden werden, als ob ich die Bedeutung des Auferstandenen hier in Mitmenschlichkeit sich erschöpfen lasse. Nein, der Auferstandene ist viel, viel mehr. Aber er ist für uns nichts, wenn wir ihn nicht auch in dem Bittenden zu sehen bereit sind. Und so formuliere ich zum Schluss zwei Wünsche. Möge uns das Gott doch schenken, dass wir da, wo wir in unserem Alltag in der vor uns liegenden neuen Woche den Bittenden sehen, dass wir auf ihn eingehen können und dadurch zu dieser Gewissheit finden, es ist der Herr. Und möge er es uns schenken, dass wir dann auch hier in unserem Gottesdienst, in unserer Gemeinde ihn finden, weil wir ganz konkret im Alltag uns auf ihn eingelassen haben. Weil wir dort im Alltag ihn gesucht haben, so wie damals die Jünger Jesu am See Genezareth. Gott segne uns in der kommenden Woche bei diesem spannenden Unternehmen, Christus Nachfolge ganz konkret. Amen.